Nachdenkseiten. Die kritische Website. Avas startet eine Schmierenkampagne und macht sich damit selbst lächerlich. Von Jens Berger. Avas weiß Bescheid. An diesem Wochenende hat die umstrittene Online-Campaigning-Plattform eine neue Kampagne mit dem marktschreierischen Titel »Die schockierende Wahrheit über Trump und die Beweise« lanciert. Zahlreiche unserer Leserinnen und Leser waren schockiert und wiesen uns auf dieses Pamphlet hin. Darin behauptet man unter anderem, Trump sei ein russischer Geldwäscher und es sei nun klar, dass er mache, was Putin ihm sagt. Avas begründet dies mit einem Stapel an Beweisen für Trumps lange Komplizenschaft mit russischen organisierten Kriminellen, die bei näherer Betrachtung allesamt Luftnummern sind, und holt dann zum großen Rundumschlag gegen Putin aus, der Chemiewaffen einsetzt, Menschen ermordet und in der Ukraine eingefallen ist. Die Grenzen zwischen Kampagnenjournalismus à la Bild, dummdreister Internet-Trollerei und unfreiwilliger Satire verschwimmen bei Avas immer mehr. Zumindest eines ist nun klar: Avas braucht niemand. Die Nachdenkseiten warnen hiermit ausdrücklich vor dieser unseriösen Plattform. Trump ist ein russischer Geldwäscher und tut, was Putin ihm sagt. Diese steile These will Avas mit einem Stapel an Beweisen belegen und veröffentlicht in der Kampagnenbegründung die Top 5 dieser Beweise. Schauen wir uns diese 5 Beweise doch einmal an. Erstens. Der Trump Tower Toronto und der russische Hauptgeldgeber, der weder Russe noch Geldgeber ist. Laut Avas hat Donald Trump das Geld für den Trump Tower in Toronto von einem russisch-kanadischen Milliardär bekommen, der wiederum das nötige Kapital über Bestechungsgelder von einer Bank bekommen hat, deren Präsident Wladimir Putin ist. Das klingt wirr und ist es auch. Zum einen wurde das Trump International Hotel and Tower Toronto weder von Donald Trump gebaut, noch gehört es ihm oder einer seiner Firmen. Trump verdient sein Geld, ähnlich wie die Hotelkette Hilton, durch die Lizenzierung von Namensrechten und das Management des Hotels. Daher kann er auch kein Geld von einem russisch-kanadischen Milliardär bekommen haben. Dieser Milliardär hat vielmehr das Hotel als Verantwortlicher der Firma Talon International Development selbst gebaut. Dieser Milliardär ist übrigens kein Unbekannter. Alex Snyder ist laut Forbes-Liste einer der reichsten Kanadier. Richtig, er ist ein kanadischer Staatsbürger, der zwar 1968 in Leningrad geboren wurde, aber bereits mit 4 Jahren mit seinen Eltern nach Israel auswanderte und von dort aus im 13. Lebensjahr nach Kanada weiterzog und dort als Geschäftsmann sehr erfolgreich war. Sein größter Coup war sicher die Übernahme eines ukrainischen Stahlwerkes im Jahre 1999. Man darf auch durchaus davon ausgehen, dass dies nicht so sauber und transparent vonstatten ging, wie man sich dies wünschen würde. Mit Trump oder Putin hat dieser Vorgang, an dem die Ukraine und eine Investmentfirma mit Sitz auf der Kanalinsel Guernsey, die Snyder zum Teil gehört, jedoch nichts zu tun. Trumps Hotelkette hat lediglich das Management des Hotels im neu gebauten Wolkenkratzer übernommen und dem Betreiber die Namensrechte Trump Tower gegen Gebühren eingeräumt. Der Toronto Star erklärt das Projekt mit dem griffigen Satz: Warum jeder Investor mit dem Trump Tower Toronto Geld verloren hat und Donald Trump dennoch Millionen verdiente. Das ist zwar alles recht Halbseiten, aber vollkommen legal. Und Putin? Jetzt wird es skurril. Offenbar sind Snyder die Baukosten aus dem Ruder gelaufen und er musste einen Teil des ukrainischen Stahlwerks verkaufen, um neue Kreditlinien für den Trump Tower Toronto zu bekommen. Die Käufer für die Geschäftsanteile haben wiederum ihre Kaufsumme von der russischen Förderbank bekommen, die ähnlich wie die deutsche KfW staatlich ist und der laut Sitzung der russische Ministerpräsident vorsteht. 2010 war dies Wladimir Putin. Der Zusammenhang zwischen dem Hotelbetreiber Trump und dem Aufsichtsratsvorsitzenden einer Förderbank, die den Geschäftspartnern von Trumps Vermietern in Toronto einen Kredit gegeben hat, ist derart dürftig und an den Haaren herbeigezogen, dass man gar nicht glauben kann, dass dies von Abbas ernsthaft als Beweis angeführt wird. Man kann wirklich nur noch den Kopf schütteln. Zweitens. Trumps Haus in Palm Beach und ein Trick aus dem Geldwäschemilieu, über den jeder Geldwäscher herzlich lachen würde. Trump kauft sein Haus in Palm Beach für 41 Millionen Dollar und verkauft es dann für fast 95 Millionen Dollar an einen russischen Oligarchen weiter. Das kann laut Abbas ja nur ein typischer Trick im Geldwäschemilieu sein. Doch weit gefehlt. Was Abbas hier beschreibt, ist vielmehr eine sehr erfolgreiche Immobilienspekulation. Trump hat das, im Übrigen fürchterlich hässliche Anwesen in Palm Beach, bei einer Zwangsversteigerung im Jahre 2004 für 41 Millionen Dollar ersteigert und nur 4 Jahre später an den Geschäftsmann Dmitri Robolovev, ein gebürtiger Russe, der heute Zypriot und somit EU-Bürger ist und in Monaco lebt, für 95 Millionen Dollar weiterverkauft. Was daran nun ein typischer Trick im Geldwäschemilieu sein soll, weiß nur Abbas. Typisch ist in diesem Milieu, dass man eine Immobilie zu einem sehr geringen offiziellen Preis kauft und den Rest der Kaufsumme mit schmutzigem Geld inoffiziell, oft in bar, zuschießt. Wenn man die Immobilie dann zum regulären Preis weiterverkauft, ist die gesamte Summe offiziell, das schmutzige Geld also gewaschen. Aber genau das ist hier ja nicht der Fall, da der Verkauf ja eine öffentliche Zwangsversteigerung war. Man könnte höchstens spekulieren, dass der Weiterverkaufspreis zu hoch war. Das hätte dann aber überhaupt nichts mit Geldwäsche zu tun. Und man darf auch bezweifeln, dass Ribolovlev überhaupt ein schlechtes Geschäft gemacht hat. Das teure Haus stand nämlich auf einem riesigen 6,4 Hektar Anwesen mitten in teuerster Lage am Strand von Palm Beach. Ribolovlev ließ das Haus mittlerweile abreißen und hat das Grundstück in 3 handlichere Parzellen aufgeteilt, von denen 2 schon für mehr als 70 Millionen Dollar verkauft sind. Am Ende dürfte also auch er mit einem ordentlichen Gewinn aus der Sache gehen. Was dies alles mit Geldwäsche, mit organisiertem Verbrechen, mit Russland oder gar mit Putin zu tun haben soll, weiß jedoch nur Abbas. Drittens. Briefkastenfirmen, Mafiosi und Oligarchen in Soho. 77% der Wohnungen im Trump Tower im New Yorker Stadtteil Soho sollen laut Abbas von mysteriösen Unternehmen bar gekauft worden sein und mindestens 13 Menschen, die mit russischen Oligarchen oder Mafiosi in Verbindung stehen, sollen in Trumps Liegenschaften leben. Eitertaus! Ob das stimmt, ist schwer zu beantworten. Wer soll schon wissen, wie viele der tausenden Menschen, die in einem Trump-Hochhaus leben, mit Oligarchen bekannt sind. Sicher mehr als 13, aber das soll nichts heißen, denn es ist letztlich irrelevant, da die Story am Kern der Sache vorbeigeht. Auch das Immobilienprojekt Trump Soho wurde nicht von Trump finanziert. Bauherr und späterer Besitzer war ein Konsortium aus 3 Unternehmen mit Sitz in New York und London, deren Besitzer Alexander Mashkevich, ein israelischer Oligarch kasarischer Herkunft, Tamir Sapir, ein US-Amerikaner georgischer Herkunft und Tevfik Arif, ein türkischer Oligarch kasarischer Herkunft sind. Trumps, siehe oben, Geschäftsmodell war auch beim Trump Soho-Projekt seinen Namen zu lizenzieren und das Hotel dann zu betreiben. Dafür bekam er in diesem Fall eine Beteiligung von 18% am Gebäude. Keiner der genannten Herren, allesamt übrigens Milliardäre, könnte man ernsthaft als rechtschaffenden Geschäftsmann bezeichnen. In der Folge gab es auch zahlreiche Prozesse von geprellten Anlegern gegen die Bauherren. Dass Trump kein Vorzeigeunternehmer ist, sondern eher eine halbseidende, schillernde Figur ist, ist wohl auch unstrittig. Aber was das alles nun mit Geldwäsche, mit Russland oder gar mit Putin zu tun haben soll und wo hier ein Beweis für was auch immer vorliegt, ist dennoch unerklärlich. Viertens. Felix Sater, ein lupenreiner Mafiosi und FBI-Kronzeuge. In puncto organisierte Kriminalität ist da der vierte Beweis schon wesentlich aussagekräftiger. Der von Avas genannte Felix Sater ist in der Tat ein krummer Finger, der für Trump zeitweise als Berater beim Immobilienprojekt Trump Soho tätig war. Auch Sater ist jedoch kein Russe, sondern Amerikaner, der zwar 1966 in Moskau geboren wurde, allerdings bereits im frühesten Kindesalter nach Israel und vor 44 Jahren in die USA ausgewandert ist. Dort studierte er und wurde Immobilienmakler mit engen Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Gestalt der sogenannten Russenmafia, einer mafiösen Organisation aus russisch-israelischen Einwanderfamilien in New York. Mit Trump kam er über den türkisch-kasarischen Bauunternehmer Tevfik Arif in Verbindung. Pikant ist jedoch, dass Sater seit 1998, als er bei einem 40-Millionen-Dollar-Betrug der Russenmafia erwischt wurde, als Informant und Kronzeuge für das FBI tätig ist und dafür sogar um eine Haftstrafe herumkam. Was genau der Mafiosi Sater mit Trump zu tun hat, ist weitestgehend unbekannt. Seine Beratertätigkeit liegt zumindest zeitlich, 2010, weit nach seiner Mafia-Verurteilung 1998. Ein vorbildlicher Geschäftsmann hätte sich mit derart halbseidenen Gestalten wie Sater sicher nie eingelassen. Aber Trump war und ist ja auch kein vorbildlicher Geschäftsmann. Ein Beweis für Geldwäsche ist dies jedoch noch nicht einmal im Ansatz. Und warum es hier auch noch um russische Geldwäsche gehen soll, bleibt vollends im Dunkeln. Genauso wie die angebliche Verbindung von Sater zu Putin, für die es nicht einmal Indizien gibt. Fünftens. Trump-Casinos. Ein klassisches Vehikel für Geldwäsche? Beim fünften Beweis scheint Avas bereits die Luft auszugehen. Trump hat Casinos betrieben, so viel ist bekannt. Und Casinos sind laut Avas ein klassisches Vehikel für Geldwäsche. Das mag sein, dass Trumps Casinos sich nicht an bestimmte Vorgaben zum Schutz vor Geldwäsche gehalten haben, ist ebenfalls bekannt. Ist er deshalb ein Geldwäscher? Was hat das mit russischem Geld zu tun? Und was mit Putin? Nichts. Es ist wirklich albern. Teilweise noch abstruser sind die konstruierten Querverbindungen zwischen Trump und Putin, die in der verlinkten Sekundarliteratur vorgenommen werden. In einem Fall beweist das US-Magazin Politico beispielsweise eine Verbindung zwischen den beiden Staatschefs, weil Trumps Sohn Donald Jr. mal auf einem Kongress eine Rede gehalten hat, die von einer Organisation veranstaltet wurde, der ein Franzose vorsteht, der Putin mal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat. Außerdem kennt seine Tochter Ivanka wohl eine Dame, die Roman Abramowitsch kennt, der Putin kennt, und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll sich doch tatsächlich im Trump Tower schon einmal mit einem russischen US-Botschafter getroffen haben. Das sollen Beweise dafür sein, dass Putin Trump kontrolliert? Sie lachen? Ich auch. Wäre der Kontext nur nicht so traurig. Das große Putin-Bashing ohne Sinn und Verstand. Nach diesen Beweisen, von denen nur ein einziger und dies nur sehr abstrakt und an den Haaren herbeigezogen, überhaupt etwas mit Russland oder Putin zu tun hat, dreht Avas so richtig rund. In einem schier unglaublichen Staccato setzt man zum ultimativen Putin-Bashing an, in einer Form, gegen die selbst die Bild noch vergleichsweise seriös gelten kann. Zitat: Putin ist ein ehemaliger Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Er hat Chemiewaffen eingesetzt, Menschen in anderen Ländern ermordet, er ist in der Ukraine eingefallen, hat die Krim besetzt, das MH-17-Flugzeug mit über 300 Menschen an Bord abgeschossen und einem mörderischen Regime in Syrien geholfen. Er hat Schläge und Folter für Schwule geduldet, hat seinen eigenen Bürgern bis zu 200 Milliarden Dollar gestohlen, hat Wahlkämpfe im Ausland gehackt und, wie die NATO es formuliert, die größte hybride Kriegsführung der Geschichte zur Untergrabung westlicher liberaler Demokratien begonnen. Es wird auch allgemein angenommen, dass er die Ermordung russischer Journalisten und Kritiker angeordnet und Hunderte von russischen Zivilisten bombardiert hat, um einen Terroranschlag vorzutäuschen und einen Krieg in Tschetschenien zu rechtfertigen. Zitat Ende. Quelle: Avas. Was dieses Bashing und was generell diese Kampagne soll, ist dabei komplett schleierhaft. Avas bittet seine Nutzer, diesen Unsinn per Mail, Skype, Facebook und so weiter zu verbreiten, um was zu erreichen? Schon in der Vergangenheit ist uns Avas als Wurmfortsatz der US-Propaganda aufgefallen, als man dort eifrig für eine Ausweitung des Krieges in Syrien trommelte. Wir können Sie, liebe Leserinnen und Leser, nur eindringlich vor dieser Kampagnenplattform warnen. Wer derartige faktenresistente Falschinformationen publiziert und seine Nutzer boshaft für dumm verkauft, ist kein Kampagnennetzwerk, Eigenbeschreibung, sondern eine Propagandaschleuder. Wenn Sie nähere Informationen zu Avas haben, schreiben Sie uns doch bitte unter recherche@nachdenkseiten.de. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.